Kapitel 20, das Erbe der Erlösten. Ein Geschenk des Herrn. Christus, und nur er mit seiner Gerechtigkeit, gewährt uns den Zugang zum Himmel. Das stolze Herz strebt danach, das Heil zu erwerben. Unser Anrecht jedoch auf den Himmel und unsere Tauglichkeit dafür liegen in der Gerechtigkeit Christi. Damit wir Glieder der himmlischen Familie würden, wurde er Teil der irdischen Familie. Besser als das Anrecht auf den prächtigsten Palast dieser Erde ist das Anrecht auf die Wohnungen, die der Herr für uns vorbereitet, und besser als jedes irdische Lob werden die Worte des Heilands zu seinen treuen Mitarbeitern sein: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. BG 328, 1900. Mehr über die zukünftige Welt nachdenken. Jesus hat den Himmel in unser Blickfeld gerückt und uns seine Herrlichkeit vor Augen geführt, damit die Ewigkeit nicht aus unserem Bewusstsein schwindet. Wenn wir uns die ewige Wirklichkeit bewusster vor Augen halten, wird es selbstverständlich sein, über die Gegenwart Gottes nachzudenken. Das gibt uns Schutz vor dem Feind, der bei uns einzudringen sucht, schenkt uns Kraft und Gewissheit und hilft, Furcht zu überwinden. Wenn wir die Atmosphäre des Himmels in uns aufnehmen, werden wir keine Freude an der Schlechtigkeit der Welt finden. Jesus malt uns die Vorzüge und die einzigartigen Vorstellungen der himmlischen Dinge vor Augen, damit wir uns in Gedanken mit der Herrlichkeit des Himmels beschäftigen und unsere Gedankenwelt erfüllt wird mit Bildern himmlischer und ewiger Schönheit. Der große Lehrmeister gibt uns einen Einblick in die zukünftige Welt und rückt sie mit ihren anziehenden Dingen in unser Blickfeld. Wenn der Mensch seinen Geist auf das zukünftige Leben und seine Segnungen richtet, vor allem im Vergleich zu den vergänglichen Dingen dieser Welt, dann wird ihm der deutliche Unterschied bewusst werden. Das wird Herz und Seele, ja sein ganzes Wesen prägen. Die Beweggründe des Christen. Die außerordentliche Belohnung für rechtes Handeln, die Freuden des Himmels, die Gemeinschaft mit den Engeln, die enge, liebevolle Beziehung zu Gott und seinem Sohn, die einzigartigen Entfaltungsmöglichkeiten, die sich unseren Kräfte für eine Ewigkeit bieten, sind das nicht starke Anreize und Ermutigungen, die uns drängen, unserem Schöpfer und Retter von ganzem Herzen und aus Liebe heraus zu dienen? Wenn wir Jesus in Frieden begegnen und für immer gerettet sind, dann werden wir die glücklichsten Wesen sein. Wir werden endlich zu Hause sein, da wo uns keine Gottlosen mehr belästigen werden und wo die Müden Ruhe finden. Ich liebe es, schöne Dinge in der Natur auf dieser Welt zu sehen. Ich glaube, ich wäre vollkommen zufrieden mit dieser Erde, umgeben von den guten Dingen, die von Gott gemacht sind, wenn sie nicht verdorben wäre durch den Fluch der Sünde. Doch wir werden einen neuen Himmel und eine neue Erde haben. Johannes sah sie in einer Vision und beschrieb sie, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Dies ist eine wundervolle Hoffnung, eine herrliche Aussicht. Ein wirklicher und realer Ort. Für die Jünger war es eine Quelle der Freude zu wissen, dass sie solch einen Freund im Himmel hatten, der für sie eintrat. Durch die sichtbare Himmelfahrt Christi änderten sich all ihre Ansichten und Vorstellungen über den Himmel. Vorher hatten sie gedacht, er wäre ein unbegrenzter Raum, von körperlosen Geistern bewohnt. Jetzt verbanden sie den Himmel mit dem Gedanken an Jesus, den sie über alles andere geliebt und verehrt hatten, mit dem sie geredet hatten und umhergezogen waren, den sie berührt hatten, sogar seinen auferstandenen Leib. Der Himmel konnte nicht mehr ein unbestimmter, unbegreifbarer Raum sein, angefüllt mit nicht greifbaren Geistern. Jetzt sahen sie im Himmel ihre zukünftige Heimat, wo der Heiland in seiner Liebe Wohnungen für sie bereitet. Die Befürchtung, sich das zukünftige Erbe zu materiell vorzustellen, hat viele dazu verleitet, gerade die realen Wahrheiten zu vergeistigen, die uns helfen sollen, den Himmel als unsere Heimat zu betrachten. Aber Christus versicherte seinen Jüngern, dass er hingehe, um ihnen Wohnungen im Haus seines Vaters zu bereiten. Auf der neu geschaffenen Erde werden die Erlösten den Beschäftigungen und Freuden nachgehen, die Adam und Eva am Anfang beglückt haben. Sie werden ein Dasein wie in Eden führen, ein Leben in Garten und Feld. Unbeschreibliche Herrlichkeit. Ich sah die unermessliche Schönheit und Herrlichkeit Jesu. Sein Gesicht leuchtete heller als die Sonne um die Mittagszeit. Sein Gewand war weißer als alles Weiße. Wie kann ich euch die wunderbaren Dinge des Himmels beschreiben und die lieblichen Engel, die singen und auf ihren zehnseitigen Harfen spielen? Ich kann die herrlichen Dinge, die ich dort sah, nicht beschreiben. Oh, könnte ich doch in der Sprache Kanaans reden, ich könnte ein wenig von der Herrlichkeit der besseren Welt erzählen. Die Sprache ist zu schwach, um eine Beschreibung des Himmels auch nur zu versuchen. Wenn diese Szene sich vor mir entfaltet, stehe ich vor Bewunderung still. Von der unübertroffenen Schönheit und außerordentlichen Herrlichkeit überwältigt, lege ich die Feder hin und rufe aus: O, welche Liebe! Welch wunderbare Liebe! Die erhabenste Sprache vermag nicht die Herrlichkeit des Himmels oder die unvergleichliche Tiefe der Liebe des Heilandes zu beschreiben. Die menschliche Sprache reicht nicht aus, um das Erbe der Gerechten zu beschreiben. Nur die werden dazu in der Lage sein, die sie sehen. Kein sterblicher Verstand kann die Herrlichkeit des Paradieses Gottes begreifen. Wenn wir nur einen Blick von der himmlischen Stadt haben könnten, würden wir uns niemals wünschen, weiterhin auf der Erde zu leben. Flüsse, Hügel und Bäume. Dort konnten wir den Baum des Lebens und den Thron Gottes sehen. Vom Thron floss ein Strom reinen Wassers, und auf jeder Seite des Flusses stand der Baum des Lebens. Auf beiden Seiten des Stromes gab es jeweils einen Stamm des Baums, beide Stämme aus reinem, durchsichtigem Gold. Zuerst dachte ich, es wären zwei Bäume. Ich sah noch einmal hin und bemerkte, dass sie sich in der Krone zu einem Baum vereinigten. So war es zu erklären, dass der Baum des Lebens auf beiden Seiten des Lebenswassers stand. Seine Zweige neigten sich bis zu unserem Standort. Die Frucht war herrlich. Sie sah aus wie Gold und Silber. Dort fließen ewig Wasserströme, hell wie Kristall. Die Bäume an den Ufern werfen ihre Schatten auf den Weg, der für die Erlösten des Herrn bereitet ist. Weit ausgedehnte Ebenen steigen zu anmutigen Hügeln hinan, und die Berge Gottes erheben ihre majestätischen Gipfel. Gottes Volk, bisher nur Pilger und Fremdlinge, wird auf diesen friedlichen Ebenen, an diesem lebendigen Strom eine neue Heimat finden. Blumen, Früchte und Tiere. Ich sah ein anderes Feld, das mit allen Arten von Blumen bedeckt war. Als ich sie pflückte, rief ich aus: Sie werden niemals verwelken. Danach sah ich eine Wiese mit hohem Gras, das wunderschön anzusehen war. Es war von frischem Grün und schimmerte silbern und golden, als es da so stolz wogte zu Ehren unseres Königs Jesus Christus. Dann betraten wir ein Feld, auf dem verschiedenartige Tiere, der Löwe, das Lamm, der Leopard und der Wolf, beisammen in einträchtiger Gesellschaft lebten. Wir gingen mitten unter ihnen und sie folgten uns friedlich nach. Als nächstes betraten wir einen Wald, nicht so dunkel wie unsere Wälder hier, nein, sondern hell und wunderschön. Wir riefen aus: Wir werden sicher in der Wildnis wohnen und in den Wäldern schlafen. Auf dem Berg stand ein prachtvoller Tempel. Um ihn herum gab es alle Arten von Bäumen, die den Platz verschönten: Buchsbäume, Kiefern, Tannen, Ölbäume, Myrten, Granatapfel und Feigenbäume. Die Äste neigten sich unter der Last der Früchte. Das alles machte diesen Ort so herrlich. Und ich sah einen Tisch aus reinem Silber. Er war viele Meilen lang, doch unsere Augen konnten ihn überblicken. Ich sah die Frucht vom Baum des Lebens, Manna, Mandeln, Feigen, Granatäpfel, Trauben und viele andere Früchte. Die Lebenskraft ewiger Jugend. Alle kommen in derselben Größe aus ihren Gräbern, wie sie hineingelegt wurden. Adam, der mitten unter der auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Höhe und majestätischer Gestalt, nur wenig kleiner als der Sohn Gottes. An ihm wird ein auffallender Gegensatz zu den späteren Geschlechtern deutlich. In dieser Beziehung sieht man die tiefgehende Entartung des Menschengeschlechts. Alle aber stehen auf in der Frische und Kraft ewiger Jugend. Wieder zum Baum des Lebens in dem lange verlorenen Paradies zugelassen, werden die Erlösten zunehmen, bis sie zu der vollen Größe des Menschengeschlechts in seiner ursprünglichen Herrlichkeit herangewachsen sind. Wenn Adam bei seiner Erschaffung nicht mit 20-mal so viel Lebenskraft wie die Menschen heute ausgestattet worden wäre, dann wäre die Menschheit, die durch ihre Lebensgewohnheiten die Naturgesetze verletzt, längst ausgestorben. Niemand wird ermüden oder der Ruhe bedürfen. Keinem wird es zu viel werden, den Willen Gottes zu tun und seinen Namen zu preisen. Stets werden wir uns so frisch wie am Morgen fühlen. Die Aneignung neuer Kenntnisse wird weder das Gedächtnis ermüden noch die Tatkraft erschöpfen. Der Himmel kennt nur Gesundheit. Glück ist uns zugesagt. Jesus lüftete den Schleier vom zukünftigen Leben. Er sagte, denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Heutzutage behaupten manche Menschen, dass es auf der neuen Erde Heiraten und Geburten geben werde. Wer an die Heilige Schrift glaubt, kann eine solche Lehre jedoch nicht akzeptieren. Die Lehre, auf der neuen Erde würden Kinder geboren, entstammt nicht dem prophetischen Wort. Es ist vermessen, über Dinge zu spekulieren, über die Gott sich in seinem Wort nicht geäußert hat. Wir haben es nicht nötig, uns mit Spekulationen über unseren zukünftigen Zustand abzugeben. Mitarbeiter Gottes sollten ihre Zeit nicht mit Spekulationen darüber verbringen, welche Zustände auf der neuen Erde herrschen werden. Es ist eine Anmaßung, sich in Vermutungen und Theorien zu verlieren über Dinge, die uns der Herr nicht offenbart hat. Er hat alle Vorkehrungen für unser Glück im zukünftigen Leben getroffen, und es ist müßig, über seine Pläne mit uns zu spekulieren. Auch dürfen wir die Gegebenheiten des zukünftigen Lebens nicht an den Bedingungen dieses Lebens messen. Die Identität bleibt erhalten. Die Auferstehung Jesu war ein Sinnbild der Auferstehung aller, die in ihm schlafen. Das Aussehen des auferstandenen Heilandes, sein Wesen und seine Art zu sprechen waren seinen Jüngern vertraut. Wie Jesus von den Toten auferstand, so sollen alle, die in ihm ruhen, auch auferstehen. Wir werden unsere Freunde erkennen, wie die Jünger Jesus erkannten. Mögen sie im irdischen Leben missgestaltet, krank und verkrüppelt gewesen sein, sie werden ebenmäßig und in vollkommener Gesundheit auferstehen. Und doch wird in dem verklärten Leib ihre Identität vollständig gewahrt sein. Die gleiche Gestalt wird auferstehen, doch sie wird frei sein von Krankheit und Gebrechen. Sie ist wieder lebendig und trägt die gleiche Persönlichkeit, so dass Freunde sich wiedererkennen können. Dort werden wir andere erkennen, wie auch wir erkannt werden. Dort werden Liebe und Zuneigung, die Gott in unsere Herzen gelegt hat, eine echte und wohltuende Erwiderung finden. Schön und harmonisch. Als Adam aus der Hand seines Schöpfers hervorging, war er von stattlicher, harmonischer Gestalt. Er war mehr als doppelt so groß wie heute lebende Menschen. Alles an ihm war wohlgestaltet. Seine Gesichtszüge waren vollkommen und schön. Seine Gesichtsfarbe war weder weiß noch fahl, sondern rötlich glühend vor Gesundheit. Eva war nicht ganz so groß wie Adam. Ihr Kopf reichte etwas über seine Schultern. Auch sie war edel, vollkommen ebenmäßig und sehr schön. Das sündlose Paar trug keine Kleidung. Ein Lichtgewand, wie es auch die Engel tragen, umgab sie, solange sie Gott gehorsam waren. Die Freude des Wiedersehens. Auf jeder Seite des Tores sehen wir ein Gefolge von Engeln, und während wir hineingehen, sagt Jesus, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Er fordert uns auf, an seiner Freude teilzuhaben. Und worin besteht sie? Es ist die Freude, die Bemühungen eures Herzens zu sehen, ihr Väter. Es ist die Freude zu sehen, dass eure Mühsal, ihr Mütter, belohnt worden ist. Hier sind eure Kinder mit den Kronen des Lebens auf ihren Häuptern. Gottes größte Gabe ist Christus, dessen Leben uns gehört, weil er es für uns gegeben hat. Er starb für uns und wurde für uns auferweckt, damit wir einmal aus unserem Grab steigen können, um in der Gemeinschaft mit den Engeln unsere Lieben wiederzutreffen und ihre Gesichter wiederzuerkennen. Denn die Ähnlichkeit mit Christus hebt nicht ihre persönliche Wesensart auf, sondern verwandelt sie in sein herrliches Bild. Jeder Gläubige, der hier in einer Familie lebt, wird sie dort wiedererkennen. Kleinkinder und Geisteskranke. Wenn die kleinen Kinder, mit Unsterblichkeit bekleidet, sich aus ihren Gräbern erheben, machen sie sich sofort auf den Weg in die Arme ihrer Mütter. Sie kommen wieder zusammen, um sich nie mehr zu trennen. Aber viele der Kleinen werden dort keine Mutter haben. Sie werden von Engeln aufgenommen und zum Baum des Lebens geführt. Manche fragten, ob etwa die kleinen Kinder gläubiger Eltern gerettet werden, weil ihr Charakter nie geprüft werden konnte. Ich antworte, dass der Glaube der frommen Eltern auch die Kinder mit einschließt, so wie damals, als Gott seine Gerichte über die Erstgeborenen der Ägypter brachte. Ob alle Kinder ungläubiger Eltern gerettet werden, können wir nicht sagen, denn Gott hat uns seine Absicht diesbezüglich nicht mitgeteilt. Was den Fall A betrifft, so seht ihr ihn, wie er jetzt ist, und ihr beklagt seine geistige Behinderung. Er kennt kein Schuldbewusstsein. Die Gnade Gottes wird seine erblich bedingte Geisteskrankheit wegnehmen, und er wird sein Erbe unter den Gläubigen antreten. Euch hat der Herr Verstand gegeben. A ist ein Kind, was seine Auffassungsgabe betrifft, aber er ist auch anhänglich und gehorsam wie ein Kind. Gläubige Mütter geehrt. Wenn das Gericht gehalten wird, wenn die Bücher geöffnet werden und das Recht getan, des großen Richters ausgesprochen wird, wenn die Krone der Herrlichkeit auf das Haupt des Überwinders gesetzt wird, dann werden viele ihre Kronen vor dem versammelten Universum hochhalten, auf ihre Mütter zeigen und sagen, sie hat mich zu all dem gemacht, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Ihre Unterweisungen, ihre Gebete haben sich als Segen erwiesen für mein ewiges Heil. Engel werden die Namen jener Mütter verewigen, durch deren ernste Bemühungen ihre Kinder zu Jesus Christus fanden. Menschen für Christus gewonnen. Wenn die Erlösten vor Gott stehen, werden wertvolle Menschen sich melden, sobald die Namen bestimmter Anwesender genannt werden, weil diese sich durch aufrichtige und geduldige Bemühungen für sie eingesetzt haben, weil Fürbitte für sie getan wurde und sie schließlich überzeugt wurden, ihr Heil bei Christus zu suchen. So werden jene, die in dieser Welt willig waren, mit Gott zusammenzuarbeiten, ihren Lohn empfangen. Wenn die Tore des himmlischen Jerusalems sich in ihren leuchtenden Angeln öffnen und die Völker hineingehen, die sich an die Wahrheit gehalten haben, dann werden ihnen Kronen der Herrlichkeit auf ihre Häupter gesetzt, und sie werden Gott allein Ehre und Ruhm zuschreiben. Dann wird es geschehen, dass jemand zu dir kommt und sagt, wenn du nicht jene Worte so freundlich zu mir gesprochen hättest, wenn du nicht um mich geweint und für mich gebetet und dich so bemüht hättest, dann hätte ich niemals den König in seiner Schönheit schauen können. Das wird die schönste Belohnung sein. Wie unbedeutend ist doch all das Lob in diesem vergänglichen Leben im Vergleich zu diesen einzigartigen Auszeichnungen, die den Gläubigen im zukünftigen, unsterblichen Leben erwarten. Der Charakter bleibt. Wenn du ein Heiliger im Himmel werden willst, musst du zuerst ein Heiliger auf der Erde sein. Die Charakterzüge, die du im Leben erworben hast, werden durch den Tod oder die Auferstehung nicht verwandelt. Du wirst aus dem Grab steigen mit den gleichen Neigungen, die du zu Hause und in der Gesellschaft gezeigt hast. Jesus verändert bei seinem Kommen nicht das Wesen eines Menschen. Die Verwandlung muss jetzt an dir geschehen. Unser tägliches Leben bestimmt unser Schicksal. Charakterschwächen gilt es zu bereuen und durch die Gnade Christi zu überwinden. Ein ausgeglichenes Wesen muss in der Zeit der Bewährung heranreifen, damit wir für den Himmel vorbereitet werden. Friede und Harmonie. Der Friede und die Harmonie der himmlischen Höfe wird nicht durch die Gegenwart unhöflicher oder unfreundlicher Menschen gestört werden. Alles im Himmel ist vortrefflich und erhebend. Alle sind auf die Interessen und das Glück der anderen bedacht. Niemand beschäftigt sich damit, nur auf sich zu sehen und für sich zu sorgen. Es ist die größte Freude aller heiligen Wesen, die Freude und das Glück der anderen um sie herum zu erleben. Ich schien an einem Ort zu sein, wo alles friedlich war, in dem keine stürmischen Kriege mehr aufkommen konnten. Es war der Himmel, ein Königreich der Gerechtigkeit, in dem alle Heiligen und Reinen leben. Es sind Millionen und Milliarden, die dort glücklich leben, in reiner Vertraulichkeit miteinander umgehen und Gott und seinen Sohn loben. Was sie sagen, zeugt von vollkommener Harmonie. Sie tun sich gegenseitig niemals etwas Unrechtes an. Fürsten des Himmels, die Herrscher dieses mächtigen Reiches, kennen nur einen Wettstreit zum Guten, sie sind auf gegenseitiges Glück und gegenseitige Freude bedacht. Der Größte ist dort der Kleinste, was die Selbsteinschätzung betrifft, und der Kleinste ist der Größte in seiner Dankbarkeit und seinem Reichtum an Liebe. Es gibt keine Irrtümer, die den Verstand trüben. Wahrheit und Wissen, klar und vollkommen, haben jede Ungewissheit verjagt, und kein dunkler Zweifel wirft unheilvolle Schatten auf die glücklichen Bewohner. Keine streitenden Stimmen stören den vollkommenen Frieden des Himmels. Seine Einwohner kennen keine Sorgen, keinen Kummer und keine Tränen. Alle leben in wunderbarer Übereinstimmung, in vollkommener Ordnung und reiner Freude. Der Himmel ist eine Heimat, in der das Mitgefühl in jedem Herzen lebendig ist und in jedem Blick zum Ausdruck kommt. Es gibt keine Beleidigungen, keine Unstimmigkeiten, Streitereien oder Wortgefechte. Hier regiert die Liebe. Keine Versuchung, keine Sünde. Es wird keinen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse mehr geben, der eine Versuchung sein könnte. Kein Verführer ist da, keine Möglichkeit, Böses zu tun. Wie der Klang von 10.000 Musikinstrumenten hörten sich die Siegesrufe aus dem Mund der Engel und der Erlösten an, beglückt darüber, dass sie nun nie mehr von Satan gequält und verführt werden und auch die Bewohner anderer Welten von seiner Gegenwart und seinen Versuchungen befreit sind. Gott sehen. Gottes Volk hat jederzeit freien Zugang zu dem Vater und dem Sohn. Dann werden wir ihn ohne einen trübenden Schleier von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden für immer bei ihm wohnen und uns seines liebevollen Angesichts erfreuen. Mein Herz springt vor Freude über diese wundervolle Aussicht. Der Himmel ist dort, wo Christus ist. Wenn er nicht dort wäre, dann wäre es nicht der Himmel für die, die Christus lieben. Es wird eine herzliche und innige Beziehung zwischen Gott und den auferstandenen Gläubigen geben. Wir werden die Kronen unserem Retter zu Füßen legen, die er auf unsere Häupter gesetzt hat, auf unseren goldenen Harfen spielen und den ganzen Himmel erfüllen mit Lobpreis für den, der auf dem Thron sitzt. Wenn sie hier auf Erden treu sind, werden sie schließlich sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Worin besteht die Seligkeit des Himmels anders als darin, Gott zu schauen? Welch größere Freude könnte den durch die Gnade Christi aus der Sünde Erretteten ergreifen, als das Angesicht Gottes zu sehen und zu wissen, dass er sein Vater ist? Gemeinschaft mit den Engeln. Jeder Gerettete wird dann das Wirken der Engel in seinem persönlichen Leben erkennen. Was für eine Erfahrung wird es sein, dem Engel zu begegnen, der uns vom ersten Augenblick unseres Lebens an als Beschützer begleitete, dem Engel, der über unsere Schritte wachte und uns in Notzeiten verbarg. Was für ein Erlebnis, mit dem Engel zu reden, der bei uns blieb im finsteren Todesstahl, unseren letzten Ruheplatz kennzeichnete und uns am Auferstehungsmorgen als Erster begrüßte. Wie wird es sein, von ihm zu erfahren, wie Gott im eigenen Leben eingriff, wie er bei jedem guten Werk für die Menschheit mitwirkte? Vor welchen erkannten und unerkannten Gefahren wir durch das Eingreifen der Engel bewahrt worden sind, werden wir nie erfahren. Erst im Licht der Ewigkeit werden wir die Vorsehung Gottes erkennen. Dann wird uns bewusst werden, dass die ganze Familie des Himmels Anteil an der irdischen Familie nahm. Liebe und Mitgefühl, die Gott selbst ins Herz gelegt hat, werden sich dort in feinster Weise entfalten. Der reine Umgang mit heiligen Wesen, die harmonische Geselligkeit mit den Engeln und den Gläubigen aller Zeiten, die ihre Kleider gewaschen und hell gemacht haben im Blut des Lammes, das heilige Band, das alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, zusammenschließt, das alles wird zum Glück der Erlösten beitragen. Viel zu erzählen. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Christi Aufgabe hier ist auch sein Werk droben, und unsere Arbeit für ihn auf dieser Erde wird mit größerer Kraft und einem weiteren Wirkungskreis in seinem Dienst in der zukünftigen Welt belohnt. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ich bin Gott. Seine Zeugen sollen wir auch in der Ewigkeit sein. Warum durfte der große Kampf ganze Zeitalter hindurch währen? Warum wurde Satan nicht plötzlich beim Ausbruch seiner Empörung ausgelöscht? Das geschah, damit das Weltall von Gottes gerechter Behandlung des Bösen überzeugt und die Sünde auf ewig verdammt werde. Im Erlösungsplan gibt es Höhen und Tiefen, die unser Geist selbst in aller Ewigkeit niemals voll durchdringen kann, Wunder, die sogar die Engel zu schauen gelüstet. Von allen erschaffenen Wesen haben nur die Erlösten den Kampf mit der Sünde tatsächlich kennengelernt. Sie haben mit Christus vereint gewirkt und sind, was selbst die Engel nicht vermochten, in die Gemeinschaft seiner Leiden eingegangen. Sollten sie dann nicht etwas auszusagen haben über das Geheimnis der Erlösung? Sollten sie nichts zu berichten haben, was ungefallenen Wesen von Bedeutung sein könnte? Lobpreis Gottes. Es wird dort Musik und Gesang geben, Klänge und Weisen, wie sie, außer in Visionen von Gott, kein sterblich Ohr je vernommen und kein menschlicher Geist sich je vorgestellt hat. Das Lied der Erlösten, es ist das Lied ihrer Erfahrung, wird die Herrlichkeit Gottes rühmen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ein Engel leitet die Musik, er schlägt zuerst die Saite der Harfe an und gibt den richtigen Ton an. Dann singen sie gemeinsam die himmlischen Weisen. Man kann sie gar nicht beschreiben. Es ist eine himmlisch-göttliche Melodie. Nicht als ein Mann der Schmerzen, sondern als Siegreicher und triumphierender König wird er dann auf dem Ölberg stehen, während die große Schar der Erlösten ihren Lobgesang anhebt, krönt ihn, den Herrn aller Herren. Die Schätze des Universums. Welch ein weites Feld wird sich dort unserem Studium erschließen, wenn der Schleier, der jetzt unseren Blick verhüllt, gefallen ist und unsere Augen jene Welt der Schönheit schauen, von der wir heute nur einen flüchtigen Schimmer gleichsam durch das Mikroskop erhaschen. Da werden wir die Herrlichkeit der Himmel betrachten, die man jetzt nur aus weiter Ferne mit dem Fernrohr untersucht. Der Todeshauch der Sünde wird dann weggenommen sein und die ganze Welt wird in der Herrlichkeit Gottes erscheinen. Dort kann der Wissenschaftler die Urkunden der Schöpfung ergründen, und er wird nichts mehr entdecken, was an die Herrschaft der Sünde erinnert. Er kann den Stimmen der Natur lauschen, ohne Klagelaute oder den Unterton des Schmerzes zu vernehmen. Alle Schätze des Weltalls werden dem Forscherdrang der Kinder Gottes offenstehen. Mit unaussprechlicher Freude werden wir Anteil haben an dem Glück und der Weisheit ungefallener Wesen, ebenso an ihren Reichtümern, die sie in all den Zeitaltern beim Nachdenken über Gottes Werke erworben haben. Nicht mehr der Sterblichkeit unterworfen, ist es für die Erlösten ein leichtes, ferne Welten zu erreichen, Welten, die beim Anblick des menschlichen Leids von Schmerz ergriffen waren und bei der frohen Kunde von der Erlösung von Jubelliedern widerhalten. Mit ungetrübtem Blick bestaunen sie Sonnen, Sterne und Planetensysteme, wie sie in ihrem bestimmten Lauf den Thron der Gottheit umkreisen. Alle Dinge, von den geringsten bis zu den größten, tragen den Namen des Schöpfers, und in allen ist der Reichtum seiner königlichen Macht entfaltet. Die Geheimnisse des Erlösungsplans. Die Erlösten werden von Welt zu Welt reisen und den größten Teil ihrer Zeit damit verbringen, die Geheimnisse der Erlösung zu erforschen. Gedanklich und in Gesprächen werden sich die Erlösten mit dem Heilsplan beschäftigen. Sie werden die Wahrheiten begreifen, die Christus seinen Nachfolgern schon lange einprägen wollte, für deren Verständnis sie jedoch nicht den notwendigen Glauben aufbrachten. Immer wieder werden sie neue Einsichten in die Vollkommenheit und Herrlichkeit Christi gewinnen. In all den vor uns liegenden Zeitaltern wird der treue Haushalter aus seinem Schatz Altes und Neues hervorholen. Dann wird sich den Erlösten der Verlauf des großen Kampfes enthüllen, der vor Beginn der Erdenzeit ausbrach und erst enden wird, wenn sie zum Abschluss kommt. Alles wird offenbar werden, der Ursprung der Sünde, ihre verhängnisvolle, täuschende Macht, der Sieg der Wahrheit über die falschen Lehren. Der Vorhang, der die sichtbare und unsichtbare Welt trennte, wird zurückgezogen, und wunderbare Dinge werden offenbart. Wenn auch Leiden, Schmerzen und Versuchungen ein Ende gefunden haben und die Ursachen dafür beseitigt sind, wird es Gottes Volk doch immer deutlich bewusst bleiben, was ihre Erlösung gekostet hat. Unser Heiland wird stets seine Nägelmale tragen. An seinem Haupt, an seinen Händen und Füßen werden die einzig verbleibenden Spuren des grausamen Werkes erkennbar bleiben, das die Sünde gewirkt hat. Die Lösung aller Rätsel. Alle Wirrnisse und Rätsel unseres Lebens werden dann eine Klärung finden. Wo sich unseren Augen nur Verwirrung und Enttäuschung, vereitelte Absichten und durchkreuzte Pläne darboten, werden wir eine große, allumfassende, zum Sieg führende Zielplanung erkennen, einen einzigartigen, göttlichen Zusammenklang. Dann wird uns Jesus zum Strom des Lebens führen, der vom Thron Gottes ausgeht. Er wird uns erklären, warum wir durch leidvolle Erfahrungen gehen mussten und wie dadurch unser Charakter heranreifte. Was uns in der Vorsehung Gottes unverständlich war, wird uns in der zukünftigen Welt erklärt werden. Die Geheimnisse der Gnade werden enthüllt. Wo sich unserem begrenzten Verstand nur Verwirrung und unerfüllte Verheißungen zeigten, werden wir eine einzigartige, vollkommene Harmonie erkennen. Wir werden begreifen, dass Gott uns in seiner unendlichen Liebe Erfahrungen machen ließ, die uns schwer zu schaffen machten. Wenn uns offenbar wird, mit welch liebevoller Fürsorge er alles so ordnete, dass es uns zum Besten diente, wird uns unaussprechliche Freude erfüllen. Die Frucht unserer Arbeit. Dort werden alle, die selbstlos gewirkt haben, die Frucht ihrer Mühen schauen. Die Auswirkungen jedes rechten Grundsatzes und jeder ehrenwerten Tat werden sichtbar. Etwas davon sehen wir schon jetzt. Doch wie wenig vom Ergebnis rechtschaffener Arbeit zeigt sich dem Schaffenden in dieser Welt. Wie viele Mühen sich selbstlos und unermüdlich für Menschen, die sich eines Tages ihrem Einfluss entziehen. Eltern und Lehrer sterben dahin, und ihre Lebensarbeit scheint umsonst getan zu sein. Doch sie wissen nicht, dass ihre Treue Segensquellen geöffnet hat, die unaufhörlich fließen. Nur mit den Augen des Glaubens sehen sie, dass die Kinder, die sie erzogen haben, für ihre Mitmenschen zum Segen und zum Ansporn werden, so dass sich ihr Einfluss tausendfältig fortpflanzt. Mancher trägt Botschaften der Kraft, der Ermutigung und der Hoffnung in die Welt hinaus, Worte, die zum Segen für viele werden, doch vom Ergebnis erfährt er, der sich im Verborgenen für andere einsetzte, kaum etwas. So werden Gaben verschenkt, Lasten getragen und Arbeiten verrichtet. Menschen säen den Samen, und andere bringen über ihren Gräbern die Ernte ein. Sie pflanzen Bäume, damit andere deren Früchte genießen. Sie müssen sich damit begnügen, dass sie Anstöße zum Guten gegeben haben. In der zukünftigen Welt aber wird man die Wirkungen und Nachwirkungen all dieser Taten erkennen. Freude ohne Ende. Im Erlösungsplan gibt es Geheimnisse, über welche die Engel im Himmel unablässig staunen, dass der Sohn Gottes Mensch wurde und in jeder Hinsicht den Menschen gleichgestellt, die einzigartige Liebe und Herablassung des Vaters, der seinen Sohn dahingab. Mit all diesem werden sich die Erlösten in aller Ewigkeit befassen. Wenn sie Gottes Werk in der Schöpfung betrachten, werden sich dem staunenden und freudigen Gemüt immer neue Wahrheiten erschließen. Während sie immer mehr von der Weisheit, der Liebe und der Macht Gottes erkennen, wird ihr Verstand ständig zunehmen und ihre Freude ununterbrochen wachsen. Die verstreichenden Jahre der Ewigkeit werden den Erlösten reichere und immer herrlichere Offenbarungen Gottes und Christi bringen. Mit wachsender Erkenntnis werden auch Liebe, Ehrfurcht und Glück zunehmen. Je mehr die Menschen von Gott lernen, desto mehr werden sie sein Wesen bewundern. Und wenn Jesus ihnen den Reichtum der Erlösung und die erstaunlichen Großtaten in dem erbitterten Kampf mit Satan erschließt, werden ihm die Herzen der Erlösten in immer stärkerer Liebe zugetan sein. Mit stürmischer Freude ergreifen sie ihre goldenen Harfen, und Tausende und Abertausende vereinen sich zu einem mächtigen Lobgesang. Grenzenlos. Dort werden sich alle Kräfte entfalten, jede Fähigkeit wird zunehmen. Man wird die größten Unternehmungen durchführen, die erhabensten Sehnsüchte stillen und höchstes Streben verwirklichen. Und immer noch werden neue Gipfel zu erklimmen, neue Wunder zu bestaunen, neue Wahrheiten zu erfassen sein. Neue Ziele werden die Kräfte des Körpers, des Geistes und der Seele herausfordern. Wie weit wir auch in die Erkenntnis der Weisheit und der Macht Gottes eindringen mögen, das Ende werden wir nie erreichen. Alle elterliche Liebe, die von Geschlecht zu Geschlecht durch Menschenherzen geflossen ist, alle Brunnen der Zärtlichkeit, die in einem Menschen aufgebrochen sind, sind im Vergleich mit der unendlichen und unerschöpflichen Liebe Gottes nichts anderes als ein kleines Rinnsal gegenüber dem unermesslichen Ozean. Die Zunge vermag diese Liebe nicht auszudrücken, die Feder sie nicht zu beschreiben. Wir könnten alle Tage unseres Lebens darüber nachdenken, fleißig in der Schrift suchen, um sie zu begreifen. Wir könnten alle von Gott verliehenen Fähigkeiten und Kräfte aufbieten und uns bemühen, die Liebe und Barmherzigkeit des himmlischen Vaters zu erfassen. Dennoch bliebe unendlich viel unverstanden. Wir könnten über diese Liebe ein ganzes Menschenalter nachdenken und würden doch niemals die Länge und Breite, die Tiefe und Höhe der Liebe Gottes völlig verstehen, der seinen Sohn dahingab, damit er für die Welt sein Leben ließ. Selbst die Ewigkeit kann sie nie ganz erschließen. Das ganze All bezeugt Gottes Liebe. Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das Weltall ist wieder frei von Auflehnung und Hass. Eintracht und Freude bestimmen das Zusammenleben. Von Gott, der alles erschaffen hat, gehen Leben, Licht und Freude aus. Vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper bezeugt die Schöpfung in ungetrübter Schönheit und Harmonie, Gott ist Liebe. Huntsville, Alabama. Die Verantwortlichen für unser Erziehungswerk in Graceville und Huntsville sollten sich mit der Frage beschäftigen, wie können diese Institutionen Betriebe einrichten, damit unsere Glaubensgeschwister aus der Stadt ziehen, Arbeit bekommen und ein bescheidenes Haus ohne große finanzielle Ausgaben erwerben können. Es war Gottes Absicht, dass die Schulfarm in Huntsville gekauft wurde. Das ist ein guter Platz. Ganz in der Nähe sind große Baumschulen, wo einige der Studenten im Sommer arbeiten, um sich die Gebühren für den Schulbesuch in Huntsville zu verdienen. Die Schulfarm in Huntsville ist ein sehr schöner Platz und sollte mit seinen über 300 Morgen Land in den Schulbetrieben und in der Gewinnung landwirtschaftlicher Produkten erfolgreich sein. Kürzlich wurde ich gefragt, wäre es nicht gut, das schuleigene Land in Huntsville zu verkaufen und dafür ein kleineres Anwesen zu erwerben? Mir wurde Anweisung gegeben, dass diese Farm nicht verkauft werden darf, weil die Lage viele Vorteile hat, um eine Schule für Farbige zu betreiben. Wacht auf, die ihr schlaft, steht auf. Die Wolken weichen zurück wie eine Schriftrolle, und das hellstrahlende Zeichen des Menschensohnes wird sichtbar. Die Gläubigen wissen, was diese Wolke bedeutet. Klänge wie Musik sind zu hören, und während die Wolke sich nähert, öffnen sich die Gräber, und die Toten werden auferweckt. Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen. Diese Stimme wird bald hindurchdringen zu den Toten aus allen Völkern, und alle Gläubigen, die im Vertrauen auf Jesus in den Gräbern ruhen, werden auferweckt. Teuer erkaufte Menschen, von Adam bis zum letzten Gläubigen, der einmal sterben wird, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und aus ihren Gräbern zu unsterblichem Leben hervorkommen. Während die Erde schwankt, Blitze zucken und der Donner grollt, ruft die Stimme des Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen hervor. Er blickt auf die Gräber der Gerechten und ruft, seine Hand zum Himmel erhebend, erwachet, erwachet, erwachet. Die ihr im Staub schlaft und steht auf der ganzen Erde werden die Toten diese Stimme hören, und die sie hören, werden leben. Die Erde wird dröhnen von den Tritten der außerordentlich großen Schar aus allen Nationen, Geschlechtern, Völkern und Sprachen. Aus den Gefängnissen des Todes kommen sie, angetan mit unsterblicher Herrlichkeit, und rufen: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Christus kommt bald. Vorwort. Siebenten-Tags-Adventisten glauben, dass Gott sie dazu berufen hat, einer orientierungslosen und dem Untergang zutreibenden Menschheit die gute Nachricht von der nahen Wiederkunft Christi zu verkündigen. Es sollte alles getan werden, schrieb Ellen G. White, um den Menschen diese Botschaft nahezubringen. In ihrem richtungweisenden Buch Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis zeichnete sie ein anschauliches Bild von den umweltsenden Ereignissen der Zukunft. Im Jahre 1976 erschien unter dem Titel Maranatha eine Zusammenstellung von schriftlichen Äußerungen Ellen G. Whites, die sich mit der Erfüllung biblischer Endzeitprophezeiungen befassen. In dem Bemühen, den Menschen diese Botschaft nahezubringen, haben wir den vorliegenden Band, Christus kommt bald, Ereignisse der Endzeit zusammengestellt. Viele Zitate dieses Buches stammen aus bereits früher erschienenen Publikationen, aber ein beträchtlicher Teil des hier angebotenen Materials liegt bisher noch nicht gedruckt vor. Zwar haben wir nicht alle Aussagen Ellen G. Whites über die Ereignisse der Endzeit aufgenommen, wohl aber die nach unserer Überzeugung wichtigsten. Am Schluss jedes Textauszugs geben wir die Quelle und das Datum der Niederschrift an oder vermerken das Datum, an dem der Text zu Ellen G. Whites Lebzeiten veröffentlicht worden ist. Überall dort, wo wir dachten, dass zusätzliche Informationen oder Erklärungen hilfreich sein könnten, haben wir Fußnoten eingefügt. Wir haben versucht, Ellen G. Whites Aussagen über die Geschehnisse der Endzeit logisch zu ordnen, erheben aber nicht den Anspruch, alle Ereignisse in ihrer genauen Reihenfolge darzustellen. Es wird einmal eine Zeit geben, in der jeder Gläubige für sich allein stehen muss, als ob es keinen anderen Menschen auf der Welt gäbe. SDA Bible Commentary, Band 7, 983. Deshalb ist es unerlässlich, dass jeder Christ aufgrund eigenen Schriftstudiums und durch seine persönliche Beziehung zu Christus zu einer unerschütterlichen Glaubensüberzeugung gelangt, die es ihm ermöglicht, einen klaren Standpunkt zu beziehen. Ellen G. White hat einmal geäußert, dass unsere kleine Welt das Lehrbuch für das Weltall ist und dass die himmlische Welt mit gespannter, unaussprechlicher Anteilnahme das endzeitliche Geschehen auf dieser Erde beobachtet. Deshalb sollten auch wir bestrebt sein, die sich vor unseren Augen abspielenden Ereignisse in ihrer ganzen Tragweite zu erfassen und sie im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse zu sehen. Dann wird es uns auch gelingen, andere Menschen an der herrlichen Wahrheit teilhaben zu lassen, dass Jesus Christus bald wiederkommen wird. Die Treuhänder des Ellen G. White Archivs.